Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Das gab's noch nie bei Echtgeld TV, Teil 2 von 7 plus 3. Matthias Schmidt und ich, wir haben uns beim letzten Mal zugegebenermaßen ein bisschen verquatscht, als wir über die 2G Energy und die Ital Mobiliare gesprochen haben. Zwei Käufe ins Echtgelddepot, die einen gewissen Schwerpunkt dann eingenommen haben. Und bei 7 plus 3 ist es eben so, länger als 73 Minuten soll es nicht dauern. Wir sind beide sehr gespannt, wie die erste Sendung bei euch angekommen ist, denn sie ist jetzt noch nicht live. Jetzt heißt, wir nehmen auf am 24.01. am Freitag, 6 Stunden vor Sendungsstart. Naja, nicht ganz, aber es ist 11.30 Uhr. Und wir sind beim zweiten Teil von 7 plus 3 mit Matthias Schmidt. Und an der Stelle dann erstmal, hallo Matthias.
Ja, hallo Tobias.
So, und ich habe es ja schon auf die Eingangsfolge gemacht. Ich wusste ja, dass ich mit Matthias ein bisschen mehr vorhabe. Also von daher mal ganz kurz zu dem, was wir jetzt vorhaben. Ich wusste, dass ich mit Matthias über auch das Thema Nebenwerte immer ganz gut ansprechen kann, weil er sich dafür einige interessiert. Und ich habe ihm ein paar Vorschläge gemacht, die dann auch einmal ein Echo gefunden haben. Einmal hat er noch was gesehen, was er auch noch ganz gerne von sich aus besprechen wollte. Mal gucken, wie angenehm das für mich wird. Wollen wir dann mal sehen. Aber wir haben vor allen Dingen noch vom letzten Mal eine Aktie offen, die bei euch eine sehr, sehr hohe Beliebtheit hat und die wir deswegen jetzt hier endlich mal mit reingenommen haben. Und zwar aus einem zentralen Grund. Es ist die absolut und prozentual vom liquiden Vermögensanteil gesehen größte Position von Matthias, 8-9%. Irgendwo da liegt die Danaher-Aktie. Und bevor wir über die sprechen, muss erstmal noch der Disclaimer kommen.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann sind wir angekommen bei der Danaher-Aktie. Der Chart spricht ja schon eine extrem deutliche Sprache. Von links unten nach rechts oben ist man versucht zu sagen. Allerdings gibt es dann eben auch seit so 22 eine gewisse Unterbrechung. Also was sehen wir hier für die, die den Podcast hören? Wir sehen einen Aktienchart, der von Januar 2015 bei ungefähr 56 Euro hochgeht bis Ende 21 auf 288 Euro. Ja, ist ein amerikanisches Unternehmen, aber hier haben wir jetzt eben die Euro-Kurse, zu denen ihr dann eben auch bei Scalable kaufen könnt. Und dann ist die Aktie von 288 Euro runtergegangen im Tief auf 181 im Oktober und notiert jetzt wieder bei so 233 Euro. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Jahreschart angucken, dann sieht man eine sehr, sehr deutliche Seitwärtsbewegung. Danaher selber irgendwann mal in den 80ern ein Immobilienunternehmen gewesen und sich dann quasi neu erfunden, industriell ausgerichtetes Produktionsunternehmen, sagt man so, und ist vor allen Dingen dann im Medizin, im Life Science, im Diagnostikbereich tätig. Es geht um wissenschaftliche Instrumente, die verkauft werden und die Aktie fällt vor allen Dingen dadurch auf, dass es eine sehr, sehr klare Shareholder-orientierte Policy gibt, die auch immer mal dazu führt, dass man, wenn irgendwas in diesem Konglomerat zu groß wird, an die Aktionäre in Form von Aktien ausgeschüttet wird. Marktkapitalisierung liegt bei 176 Milliarden jetzt US-Dollar. Enterprise Value ist ein Tick höher. Das heißt, wir haben ja auch ein Unternehmen, was mit Schulden ganz gerne arbeitet, was Schulden auch nutzt, um Einkäufe zu machen. Und das vielleicht mal so als Einleitung. Und dann leite ich direkt über zu dir, Matthias. Du hast ja im Vorfeld zu erkennen gegeben, dass es, wenn man jetzt mal, also kleiner korrigierender Einschub, wenn man die Echtgeld-TV-Kriterien zugrunde liegt, die eine bestimmte Größenordnung bei der Marktkapitalisierung erforderlich machen und auch ein Handelsvolumen anlegen, wenn man die anlegt, dann ist das eben deine größte Position. Wie kam es dazu? Seit wann bist du Aktionär? Und was hat dich damals dazu gebracht, es zu kaufen und auch bis heute durchzuhalten?
Also die ersten Danaher-Aktien habe ich am 15. Februar 2012 gekauft, damals ins Depot meiner Tochter damals rein Ich habe danach dann selber noch welche gekauft. Und zwar, da hat mich ein Bekannter einfach darauf hingewiesen, auf einen Artikel in der Finanz und Wirtschaft damals. Und er hat gesagt, Mensch, das ist ein Modell, oder das ist ein Geschäftsmodell, das ist ein Unternehmen, das passt so in diese Idee links unten, rechts oben Unternehmen. Also diese Entwicklung, das, was du eben gerade gesagt hast, dieses Shareholder-Value-Denken. Und bei Danaher ist eigentlich das Hauptargument diese Wandlungsfähigkeit. Ich meine, die haben angefangen als REIT, Seniorenheime haben die entwickelt, als die Gebrüder Rales, Mitch und Steven Rales 1984 übernommen haben. Dann haben sie Messgeräte gemacht, Sensoren, Diagnostik, sie waren zwischenzeit Zahnmedizin, das haben sie abgespalten als Envista. Und letztendlich ist ein Investment da rein, ein Vertrauen da rein, dass diese Denkweise, diese Unternehmenskultur, dass dieser permanente Prozess des sich Wandelns funktioniert. Weil ehrlich gesagt, bei den ganz großen Gesellschaften können wir wirklich mit noch so viel Recherche es schaffen zu entscheiden, ob ein Unternehmen eine richtige, zukunftsweisende Geschäftsentscheidung gemacht hat oder in einem Bereich sich befindet oder ob es einen falschen Weg geht. Vielleicht, wenn wir in der Branche aktiv sind, können wir das noch beurteilen oder uns eine valide Meinung dazu bilden. Ja, aber letztendlich bei Danaher ist es ein Vertrauen auch darauf, dass das Management-Team und dass dieses System dahinter, dieses Danaher-Business-System so funktioniert, dass die Mitarbeiter mitdenken, dass das aktiv Shareholder-Value geschaffen wird, dass immer wieder Unternehmensbereiche, du hast es gesagt, abgespalten werden, die vielleicht nicht mehr ganz so stark wachsen. Es ist kein Fokus da, ein riesen Moloch, sag ich mal, ein riesen Konzern viel zu groß zu werden, sondern was ja viele Unternehmen haben, die einfach fusionieren wollen, um damit auch unter Umständen auch die Vorstände mehr Gehalt bekommen und so weiter. Das ist ja häufig eine Motivation bei solchen Fusionen, ja, weil sie noch größerer Chef oder Chef eines noch größeren Unternehmens sein wollen. Und das ist eben hier nicht da. Es wird immer wieder was abgespalten an die Aktionäre. Es wird nie zu groß sein lassen. Und die Wirkung dieser Geschichte, die haben wir im Übrigen im Chart gesehen. Nämlich als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war es eine Danaher-Tochter, die den ersten Covid-Test gebracht hat. Und diese ganze Pandemie hat natürlich bei Danaher zu einem extremen Umsatzanstieg geführt und Gewinnanstieg geführt, weil die Geräte, mit denen eben dann die Tests ausgewertet worden sind und diese ganzen Diagnostikgeschichten extrem gefragt waren. Ja. Und die letzten Jahre ist natürlich jetzt, die letzten 2-3 Jahre ist das Ganze ein Stück rauskorrigiert worden, weil natürlich diese Sonderumsätze irgendwann wegfallen. Und es hat natürlich auch in dem Boom einige Anleger das einfach in die Zukunft mal so fortgeschrieben, dass der nachher in dem Tempo so weiter wächst.
Entsprechend also nicht nur das Thema Wachstum, Matthias, sondern was wir hier jetzt bei den Zahlen beispielsweise sehen, wo wir einen Peak bei den Umsätzen in 22 gesehen haben, was man ja immer mit einer gewissen Vorsicht sehen muss, weil hier wird natürlich dann nicht mit dazu geschrieben, wann es irgendwo mal wieder eine Ausgründung oder eine Rauslieferung gab. Aber wenn du in der Tat dann an der Stelle eben auch schon bei dir den erhobenen Zeigefinger hast, lass mich mal auf meinen erhobenen Zeigefinger gehen, den ich mir dann ganz gerne trotzdem angucke. Was wir hier sehen, ist bei der Nettomarge eben dann wirklich mal ein deutlicher Rückfall von 27% auf 16%. Eine Seitwärtsbewegung beziehungsweise eine 20-prozentige Abwärtsbewegung gemessen am Jahresendkurs 2021, wo die Aktie bei 2,92 stand, jetzt eben 2,45 im Dollarbereich. Sicherlich war es für europäische Anleger in den letzten 2 Jahren gar nicht so schlimm, dadurch, dass der Euro eben jetzt nicht unbedingt die stärkste Währung war, um das mal freundlich zu formulieren, der Dollar aber wertmäßig einfach stark zugelegt hat. Dennoch ist es hier so, dass ich so ein paar Sachen einfach sehe, wo ich sage, ja, man kann natürlich mit dem entsprechenden Vertrauen rangehen, nach dem Motto, die haben es jetzt in den letzten Jahren immer geschafft, das zu wuppen. Und wenn man in die Zukunft sieht, ist offensichtlich auch wieder ein gewisser Optimismus da. Also um mal die von mir ja gerne herangezogenen Analystenschätzungen zu benutzen, da wird für das Jahr 2026 wieder ein Umsatz erwartet von knapp 27 Milliarden. Und vor allen Dingen wird auch wieder ein Gewinn pro Aktie erwartet von $9,22, was dann bezogen auf die 244 Dollar, wo die Aktie im Moment eben kursmäßig steht, zumindest wieder ein verschmerzbareres Kurs-Gewinn-Verhältnis darstellt von 25. Aber wie siehst du die letzten Entwicklungen von der Danaher und auch die aktuellen Bewertungseinstufungen?
Also bei den Zahlen an sich, bei den historischen, muss man immer eben aufpassen, was ist rausgerechnet oder was nicht, weil durch diese permanenten Veränderungsprozesse ist das immer eine schwierige Geschichte dann. Also Sachen mit Jahre miteinander zu vergleichen. Auch bei den Aktienkursen. Manche korrigieren diese Abspaltungen raus, historisch zurück, andere wieder nicht. Die Bewertung ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, okay, da muss ich jetzt sofort rein, ja. Wenn man sich den Cashflow anschaut, der ist relativ, Free Cashflow ist zwischen 5 Richtung 6 Milliarden, geht es 6,5 Milliarden Dollar wieder. Da kommt permanent rein. Und ein interessanter Punkt ist, was in den Zahlen gar nicht so sichtbar ist, was aber für Danaher ein sehr interessanter Punkt ist, das Thema Verschuldung. Sie haben sich nämlich langlaufende Anleihen geholt. Ich glaube, die längste geht bis 2049 oder 59 sogar. Genau, wir haben hier die Übersicht drin.
2051.
51.
Aber das ist jetzt auch, naja, ist es schon ein bisschen Geld.
Und wenn man die das Ganze mal anschaut, zu welchen Zinssätzen sie sich langfristig das Geld gesichert haben und die Nettoschulden in Relation jetzt zum Free Cash Flow, das ist jetzt irgendwo dieses Jahr, ich glaube, bei 1,8 die Relation. Da ist also wieder Luft. Das geht maximal bis Richtung 3 hoch. Und jedes Jahr können die so für 6, 7, auch mal 10 oder 12 Milliarden Akquisitionen tätigen, die natürlich neuen Cashflow, neue Gewinne generieren. Und das haben die noch für eine relativ lange Zeit, haben die Möglichkeiten, das auszuschöpfen, weil der Cashflow ihnen das immer wieder zurückführt quasi. Und das ist eine sehr, sehr gute Position. Sie müssen halt immer wieder gute Akquisitionsziele finden. Und da haben sie in den letzten Jahren eben einiges gemacht, indem sie auch so Firmen, also sie haben 2021 diese GE Biopharma übernommen, die jetzt Zutivia heißt. Dann haben sie Aldevron übernommen, die machen Lipidhüllen, also mRNA-Bereich ist das. Dann haben sie AbbChem gekauft und 2024 im August haben sie eine ganz interessante Übernahme gemacht. Ich glaube, das kann eine Geschichte werden, die sie ja den Laden ein Stück auch weiter skalieren kann. Nämlich sie haben Gini Data aus der Schweiz übernommen. Und da geht es darum, KI-mäßig, also in Software, KI, da Lösungen zu finden und das Ganze in ihre andere Produkte und ihre Dinge zu implementieren. Und da sind sie ja eigentlich Spezialisten eben drin, einzelne kleine Firmen zu finden oder überhaupt Firmenprodukte zu finden und die dann in ihre drei bestehenden Plattformen im Prinzip reinzubringen und die Geschäfte dann eben dort, das Ganze dort eben reinzubringen und zum Laufen zu bringen.
Ja. Was wäre denn so ein Kursniveau, wo du sagen würdest, da würdest du persönlich wieder eine Order reinlegen, um zu sagen, da bei dem Kursniveau willst du wieder mit dabei sein? Ist das dann so ein 20er KGV, wo du sagst, naja, nach dem Motto, also bezogen auf 2026, dass du sagst, naja, also bei 180 Dollar würde ich auf jeden Fall zuschlagen, oder ist da was anderes von dir angeraten?
Also für mich persönlich ist aufgrund des Depotanteils Schluss. Das heißt also, nur wenn es, weiter Cash aus anderen Ecken kommen würde, wäre das eine Geschichte. Bei meiner Tochter ist auch die größte Position. Von daher, da ist auch erstmal.
Also Familie Schluss. Schmidt ist also, Danaher-mäßig durch.
Genau, wir sind diversifikationsmäßig. Es muss man auch vernünftig sein. Es muss ja im Prinzip gewisse Grundregeln einhalten. Und es gibt ja nicht umsonst eben diese Grundregeln, die ja durchaus einen gewissen Sinn eben haben, ja. Aber
dann stell ich mal eine andere Frage, bevor du dich vielleicht auch für die Echtgeld-TV-Zuschauer trotzdem zu einem Kurs hinreisen lässt. Aber dann haben wir die Problematik, können ja auch andere haben, die den Kanal schauen. Von daher mal die andere Frage, ab welchem Kursniveau würdest du denn auf Basis der Ist-Situation und auch dessen, was du in den Erwartungen siehst, für dich sagen, da würde ich dann mal rausgehen, auch weil das Thema Gewichtung dir vielleicht dann ein Stück zu hoch ist. Und das kann ja dann auch unabhängig von fundamentalen Betrachtungen sein.
Ja, also ich sage jetzt mal, jetzt Depotgewichtung 13-14%, dann ist ein Punkt, wo ich durchaus sagen würde, okay, da kann man ein Stück was mal was kappen, wenn dann die Bewertung, ich sag mal, nochmal 20-30% höher wäre. Das ist immer so ein Wechselspiel dann, ja. Aber da sollte man die absolute Depot, oder die prozentuale Depotgewichtung so 12%, 13%, 14%, dann ist ein Punkt erreicht, wo man, denke ich, vorsichtiger werden sollte. Ja, Kurs, wie gesagt, aber für mich steht es im Moment nicht an, weil das Problem ist, da hast du relativ hohe Steuern, die zu realisieren sind, und du hast dann deutlich weniger Geld, was zum Reinvestment zur Verfügung steht. Also das alternative Investment muss ja schon mal fast 20-25% besser sein, sage ich mal, als das, was man rausnimmt, ja. Aber ich sag mal, auf Kaufniveau $200 ist eine Größenordnung, dann sind wir beim, wie gesagt, 20er KGV irgendwas, das ist eine Sache, dann sehe ich da sehr, sehr gute Chancen, dass man da langfristig seinen Spaß hat. Und man muss eben auch solche Phasen aushalten können. Das ist im Übrigen auch ganz wichtig, was ich immer wieder erlebe, dass Anleger sich solche Aktien kaufen, die eben so über Jahrzehnte hinweg eine gute Entwicklung haben, ein System haben, und die dann aber ja ungeduldig werden in diesen Phasen, wo sie einfach mal konsolidiert, wo das Unternehmen wieder erst in diese Bewertung reinwachsen muss. Ja, und das gehört halt einfach auch dazu, dass es Phasen gibt, ja, wo der Kurs im Prinzip nicht das macht, aber wo das Unternehmen sich trotzdem weiterentwickelt.
Ja, das sind dann in der Tat schmerzhafte Entwicklungen, und das hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch schon mal erlebt, dass ihr der Meinung wart, dass der Kapitalmarkt vielleicht bestimmte Sachen einfach gar nicht entdeckt, nicht wahrnimmt und damit auch gar nicht auf das extreme Kurssteigerungspotenzial einer Aktie reagiert. Mir fällt da spontan die irgendwann mal von mir gehaltene Sino AG ein, die ich dann irgendwie 2 oder 3 Monate, bevor es dann eine große Kapitalerhöhungsrunde bei Trade Republic gab und damit auch der Wert sich dann in der Aktie manifestiert hat, leider Gottes da die Reißleine gezogen habe, weil mir das einfach zu lange gedauert hat. Genau so eine Sachen sind dann eben immer mal mit dabei, die man erleben kann. Und von daher, das gehört im Zweifelsfall im Übrigen auch dazu. Dann eben zu sagen, na okay, das nächste gute Investment kommt bestimmt, somit bei dir $200 bei einer Danaher, und dann müsst ihr eben einfach selber gucken, wo der Dollar gerade steht, ne? Also im Moment würde so bedeuten, dass er eher so im Bereich 190 Euro kauft, da dann im Zweifelsfall, wenn ihr euch die $200 merkt, dann gibt's irgendwo einen, wo es machen könnt. Bezogen auf den Kursalarm bei Scalable wären es dann so die 190.
Die andere Alternative bei solchen Aktien, Sparplan drauf machen.
Ja.
Oder regelmäßig kaufen, kann man ja auch manuell machen.
Noch eine andere Alternative, das habe ich jetzt hier gar nicht vorbereitet, wäre auch nochmal zu gucken, ob man im Discount-Zertifikate-Bereich was kriegen kann, wo man im Zweifelsfall ansonsten eben eine sehr, sehr attraktive Verzinsung auf das für den Kauf und für die Einlieferung bereitgestellte Kapital bekommt. Da bin ich jetzt aber bei den Danaher-Discountern nicht wirklich drin. Wir haben das ja regelmäßig gemacht für sowohl eine LVMH-Aktie als auch für die Netflix-Aktie, wo wir in der Tat dann immer eine sehr attraktive Verzinsung haben, auch wenn die dann eben nicht bei Netflix mit der Wertentwicklung dieser Aktie mithalten konnte. Aber da könnt ihr, wenn euch das interessiert, in die Historie von Echtgeld TV reingucken. So, dann sind wir bei der Danaher, glaube ich, durch und können im Grunde genommen auch mit dem anfangen, wohin wir dann eigentlich wollten. Wir haben ja uns nochmal ein bisschen in dem Nebenwertebereich dessen, was im Echtgeld TV Depot so herumliegt, dann auch kurz drüber ausgetauscht. Und da hattest du 2 Werte identifiziert, wo du gesagt hast, da willst du ganz gerne drüber reden, da kannst du auch was zu sagen. Bei einem freue ich mich, bei dem anderen weiß ich noch nicht so richtig, ob ich mich darüber so freue. Aber bevor wir damit anfangen, noch ein kleiner Einschub zu der Aktie, die wir beim letzten Mal besprochen haben und die dann eben in die Immobilienkomponente mit reingekauft, die ich mit in die Immobilienkomponente in meinem Depot hier reingekauft habe. Und das ist die 2G Energy Aktie. Das hier einfach nochmal zur Darstellung. Die liegt jetzt netterweise unter 25 Gekauf, liegt jetzt über 25, 3% im Plus. Und das hat den Grund, Matthias, dass das Unternehmen Zahlen für das Geschäftsjahr 24 schon mal so vorläufig vorgelegt hat. Und die sahen ganz gut aus.
Genau, also es wurde im Prinzip das bestätigt, dass 2G weiter auf Wachstumskurs ist. Was interessant war, der Auftragseingang ist im 4. Quartal um 37% gestiegen auf 65,3 Millionen. Das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, Europa und Nordamerika, also vor allem Osteuropa und Nordamerika dominieren das Geschäft. Sie haben eine Zahl geäußert, was auch ganz interessant ist, wo der Umsatz bis 2026 hin soll. Und dort ist ein Anstieg um gut 100 Millionen auf 440 bis 490 Millionen in die Spannbreite eben zu erwarten. Für Deutschland gab es eine interessante Aussage. Hier wird für die Zeit nach der Bundestagswahl, wenn wieder Sicherheit und auch wieder dann Investitionssicherheit herrscht, mit dem Auftragseingang gerechnet. Und Sie sehen eben jetzt selbst auch, dass diese internationale Diversifikation sich eben auszahlt. In der Zeit Deutschland war ja relativ schwach und das Ganze wurde eben durch Osteuropa und durch USA ausgeglichen. Und auch zum Thema USA, Zoll und Inflation Reduction Act, gab es eine Aussage. Und zwar, klar, USA war maßgeblich durch den IRA geprägt, aber sie denken, dass es weiter starke Nachfrage gibt, weil der Strombedarf in den USA extrem hoch ist. Also das heißt, das wird das Ganze treiben. Und zum Thema Zölle haben sie gesagt, das, was wir das letzte Mal besprochen hatten, auch, es hat auf die Strom- und Wärmegestehungskosten als Ganzes am Ende einen relativ geringen Einfluss und das wird kein entscheidender Hinderungsgrund für einen Amerikaner am Ende sein, dass er dann bei 2G einkauft, anstatt woanders.
Ja. Und mehr wollen wir hier eigentlich gar nicht zu sagen. Die bleibt jetzt erstmal liegen und wir werden sicherlich irgendwann mal in ein paar Monaten wieder uns darüber austauschen, wie es da im Moment aussieht. Oder vielleicht ja auch schon in ein paar Wochen mit dem Vorstand, der dann auch eure Fragen beantwortet. Das werden wir dann in den kommenden Wochen und Monaten sehen, dass wir hier nochmal das Energiethema auch unter dem Aufklärungsgesichtspunkt, was ist da eigentlich alles im Moment vielleicht auch in Schieflage in Deutschland und wie kann man das möglichst einfach, möglichst schnell und natürlich auch kostengünstig für Unternehmen und auch Verbraucher beheben. Darum wird es in den Folgemonaten gehen. Also das ist das Mini-Update zu 2G Energy. Und jetzt kommen wir zu C, den zwei Aktien, die in dem Echtgeld-TV-Depot von mir drin sind und eingruppiert sind und klassifiziert sind unter Nebenwerte aus Deutschland. Und die erste Aktie, die wir uns da anschauen wollen, ist die Froster-Aktie. Da habe ich mich grundsätzlich deswegen drüber gefreut, weil ich insbesondere so zwischen den Jahren des Öfteren wieder im Supermarkt war und an vielen Stellen an Froster-Produkten, die sehr, sehr gut positioniert waren, vorbeigegangen bin und mir so dachte, Mensch, das musst du dir mal fürs neue Jahr gleich für den Januar vornehmen, dass du da ein Gespräch mit Jonathan beispielsweise drüber führst, der die Aktie ja auch relativ eng covert und der das Unternehmen eben auch in einer ordentlichen Tiefe analysiert hat. Und dann habe ich bei Jonathan festgestellt, jetzt ist er in Indien und hatte das erstmal aufgeschoben. Wir waren auf Ende Januar fixiert und dann kam etwas dazwischen, was dann eben mal so dazwischen kommt. Das Unternehmen hat zwischenzeitlich Zahlen vorgelegt. Das sah sehr, sehr gut aus. Die vorläufigen Finanzkennzahlen, damit hatte ich in der Tat auch nicht gerechnet. Das war am 10. Januar. Ja, wo man, also finde ich auch sehr beeindruckend, dass man so ein Unternehmen hier hat, was in der Lage ist, am 10. Januar 25 Ergebnisse fürs Jahr 2024 vorzulegen. Also man muss ja dann auch sehen, da sind jetzt noch gar nicht so viele Arbeitstage ins Land gegangen, aber hier kann man schon mal sagen, Konzernüberschuss beträgt voraussichtlich 42 Millionen Euro, 6,6% vom Umsatz. Damit wurde die Prognose um 5% übertroffen. Der Umsatz liegt bei 638 Millionen Euro. Das ist im Grunde genommen neutral zum Vorjahr, minus 0,2, um ganz genau zu sein, aber im Rahmen der prognostizierten Bandbreite. So, was man hier also geschafft hat, aus der eigenen Darstellungssicht, ist, beim Umsatz die Erwartung zu erfüllen, beim Konzernüberschuss die Erwartungen zu übertreffen und damit eben auch profitabilitätsmäßig einen draufzulegen, was ja in dem aktuellen Umfeld von Energiekrise, von inflationärem Einfluss bei der Warenbeschaffung keine Selbstverständlichkeit ist. Daraufhin hat die Aktie so einen kleinen Sprung gemacht und das ist für mich deswegen so ein bisschen ärgerlich, weil ich eigentlich, als ich sie mir dann über die Jahre angeguckt hatte, so gesagt hatte, also das ist doch eigentlich ein komplett klares Ding, dass man hier nochmal nachlegen muss. Und ich wusste ja auch, dass im Bereich der Nebenwerte oder im generell im Bereich der Aktienposition im Echtgeld-TV-Depot die Positionsgröße tendenziell auf 2.000 Euro erhöhen will oder mich auch von Positionen trennen werde. Und sehe hier einfach ein Unternehmen, was jetzt mit seinen 6,8 Millionen Aktien eben auch mit einem ordentlichen Gewinn pro Aktie unterwegs ist. Wir reden hier so über 5 Euro in dem Bereich. Und da haben wir bei diesem Unternehmen eben 6,81 Millionen Aktien, die den 42 Millionen Euro an Konzernjahresüberschuss gegenüberstehen. Und damit reden wir ja auf einmal über einen Gewinn pro Aktie von über 6 Euro. So, und das ist natürlich in der Tat, das wäre schön gewesen, dabei 60 nochmal nachzulegen. Aber auch bei 72 ist es eben immer noch so, dass man ein Kursgewinnverhältnis im Bereich von 12 hat. Und wenn man hier in die Historie reinguckt, dann sieht man, ja, das ist so im unteren Bereich. Das kommt eben immer mal wieder vor. Also in dem Moment, wo Nebenwerte out sind, was ja in den letzten Jahren durchaus der Fall ist, dann notiert so ein Unternehmen zu einem geringen Multiple. Aber das Schöne ist ja, Matthias, du bist ja bei der Froster thematisch auch sehr, sehr schön drin. Kannst dazu was sagen? Und jetzt sag du mir nochmal, dass auf Basis, also klar, 62 wäre schöner gewesen als 72, aber die Zahlen sehen gut aus, die Marktpositionen sehen gut aus. Vielleicht hast du eine andere Wahrnehmung in deinen Supermärkten. Aber aus meiner Sicht ist das immer noch auf Basis eines limitiert auszuführenden Kaufs, ganz wichtig bei diesem Unternehmen, was sehr, sehr wenig gehandelt wird, eines limitiert auszuführenden Kaufs, ja, aber schon eine sehr, sehr attraktive Aktienbewertung und ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, an dem man auch langfristig viel Freude haben kann.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Und zwar vielleicht hier auch nochmal die den Appell, schaut euch nicht nur die Zahlen an, sondern geht qualitativ in die Aktien rein. Dann seht ihr nämlich, glaube ich, noch was ganz, ganz Spannendes. Du hast gesagt, der Umsatz war nur flat. Das hört sich im ersten Moment negativ an. Aber in dem Moment, wo man einsteigt in die Umsatzstruktur, dann wird einiges klarer. Froster hatte jahrelang im Prinzip als quasi Abfüller agiert für die Handelsmarken. Das heißt, die haben einfach das Gemüse, die Gerichte verarbeitet, dann in den Handelsmarkenverpackungen
in die Aldi-Tüten gepackt.
Genau, und mit niedriger Marge das Ganze rausgebracht. Und da haben sie einen Cut vor einigen Jahren gemacht. Sie machen dieses Geschäft noch, sie fahren es aber deutlich zurück und ersetzen das durch ihre eigene Marke Froster. Und wenn man jetzt beim Rewe oder so reinschaut, dann sieht man immer mehr so ein ganzes Regal, wo nur Froster-Geschichten drin sind. Mit Marke Froster, mit ganz anderen Margen für Froster. Und das ist auch die Erklärung, warum der Gewinn so einen deutlichen Sprung macht. Und die Marge von Ziel war ja bei der Marge über 5 zu kommen. Und sie schreiben jetzt, dass sie auf 6,6% gekommen sind. Und dieser Trend, der ist unten drunter läuft der, das wächst, der Umsatz mit der Marke Froster wächst. Das werden jetzt die letzten oder immer mehr die Umsätze mit den Handelsmarken eben zurückgefahren. Dementsprechend kommt der Gewinn eben in Schwung und gleichzeitig hat die Firma 2023 schon angefangen, das Marketingbudget ganz schön hochzufahren für die Marke Froster, weil du musst natürlich auch, wenn du mit der eigenen Marke Margen erzielen willst, dann musst du was ins Marketing rein investieren und musst diese Marke aufbauen und festigen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Es funktioniert. Die Produkte sind qualitativ super. Sie haben 2003 schon angefangen, ihr Reinheitsgebot zu machen. Sie haben da einen Trend schon sehr, sehr früh erkannt, sehr gesunde, hochwertige Nahrungsmittel anzubieten und eben auf dieser Schiene zu fahren. Das machen sie richtig gut und dementsprechend dürfen wir da in den nächsten Jahren auch, glaube ich, noch eine relativ gute weitere Gewinnentwicklung erwarten. Gleichzeitig auch dürfen wir einen ganz schönen Schluck aus der Bulle bei der Dividende sehen. Also sie haben immer so 50% irgendwas ausgeschüttet, das heißt so 2,50, 3 Euro könnten kommen. Und wenn man mal auf die Bilanz schaut, das ist nämlich heute, das sollten wir eigentlich auch immer machen, die haben 10 Euro Net Cash je Aktie. Das heißt, wir haben in dem jetzigen Umfeld, vielleicht wenn die Zinsen noch weiter hochkommen, haben wir manche Unternehmen dann auch die zu kurzfristig verschuldet sind, ein Problem mal. Ja, das Ganze haben wir hier nicht zu befürchten. Das heißt, wir müssen immer auch sehen, wie kaufen wir uns die Erträge ein, mit welchem Risiko kaufen wir die uns ein. Und das ist hier doch deutlich überschaubar. Ja, also die haben sehr, sehr viel die letzten Jahre richtig gemacht. Und auch da eben haben wir die Motivation, schaut euch die Unternehmen an. Wir haben das ja im ersten Teil gesagt, mit Spielfeld und Anzeigetafel. Jemand, der das Ding über die Anzeigetafel sieht, der sagt, hey, 10 Jahre, der Kurs steht da, wo er vor 10 Jahren war. Was willst du mit so einer Aktie? Da haben sie andere verzehnfacht in der Zeit, ja?
Es gibt immer eine Antwort, die man darauf geben kann, übrigens.
Und die wäre?
Guck dir mal den Kurs von Microsoft in 2011, 10 Jahre zurückgerechnet an.
Absolut d'accord. Und die andere Antwort ist, schau dir mal die Unternehmensentwicklung an.
Ja.
Heute verdienen die doppelt so viel wie damals. Ja, ist doch cool. Wenn wir einkaufen wollen, also ist für mich eine sehr interessante Situation.
Ja, und vor dem Hintergrund in der Tat, also sehr, sehr gutes Statement eben auch hier. Ihr könnt euch bei den Aktienkursen eben bestimmte Sachen noch angucken. Und wenn ihr ins Jahr beispielsweise 2016 da zurückgeht, wo der Kurs eben auch so bei 60 war, da war es eben vom Gewinn pro Aktie eben nochmal deutlich anders. In Guru Focus muss man für die das Video gucken, eben auch dazu sagen, da sind die ganz aktuellen Zahlen offensichtlich noch nicht mit reingearbeitet. Also von daher ist da noch eine kleine Verfälschung da auch mit drin. Aber wir haben ja netterweise vom Unternehmen die Aktien für mich persönlich eben irgendwie so 3 Wochen zu früh mitgeteilt bekommen. Also mir wäre lieber gewesen, sie noch entsprechend zu kaufen. Aber ich habe die Kauforder hier schon mal vorbereitet und wir haben das jetzt bei dem Unternehmen gesagt. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch für euch selber einen Aktienkurs im Grunde genommen ableitet. Also bei 6,18 € ist es bei mir eben so, bei diesem umgerechneten Gewinn pro Aktie, die das Unternehmen macht. Also wenn ich einen 12er KGV bereit bin, da zu akzeptieren, was ich vollkommen in Ordnung finde, dann würde ich im Moment auf der Basis eben irgendwie bei 72,50 rauslaufen, die ich bereit wäre zu zahlen. Im Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme am Freitag, dem 24., nochmal zur Erinnerung, am 24.01. um 12 Uhr genau, da ist es eben so, dass der Briefkurs bei 70,50 € angegeben wird. An der Stelle drücke ich dann eben auch ab. Damit weiß ich aber auch, dass es so stattfindet. Bekomme ich im Grunde auch schon zumindest auf der Tonspur die Ausführungsmitteilung und habe sie dann hier eben auch genauso im Depot. Jetzt also 30 Stück Froster-Aktien im Bestand zu einem durchschnittlichen Kaufkurs von 67,75 €. Also ich habe mich ein bisschen verteuert, aber damit ist die Aktie jetzt in einer Größe, wo ich sage, ja, da ist sie dann eben auch in diesem Jahr mittlerweile so auf 300.000 € angeschwollenen Depot eben ganz gut positioniert. Und da könnte man ja auch der Meinung sein, nach dem Motto, kann man doch ein bisschen mehr machen, wenn man 1% sind es ja 300.000, aber da muss ich ja 100.000 im Kopf erstmal abziehen für das hier jetzt mit stattfindende Immobiliendepot, was vorher bei meinem Vater lag, hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt. Der hat sich dazu entschieden, seine Depot-Positionsanzahl auf eine weniger als Handvoll Position zu reduzieren. Deswegen habe ich die gesamten Positionen da übernommen und jetzt hier auch mit drin. Update kommt im Februar oder im März dazu. Und mit diesen 100.000 € reduziert sich das für andere Investments zur Verfügung stehende Depotvolumen eben auf 200.000. Und davon wisst ihr ja auch, ist ja eine ganz ordentliche Position auch im Tabakbereich investiert, was ich demnächst durch eine weitere Einzahlung dann eben auch nochmal aufstocken werde, sodass von den 300.000 100.000 Immobilienaktien sind oder dem Immobilienmarkt zugehörigen Aktien, 50.000 € werden perspektivisch in Tabakaktien sein und dann sind noch so 150.000 € zusätzlich da. Und da will ich ganz gerne auf eine Positionsgröße in der Regel von 2.000 € kommen. Und wenn ich zu 2.000 € nicht perspektivisch zumindest bereit bin, dann muss die Aktie auch rausfliegen. Und das führt dann auch dazu, dass wir im Depot in diesem Jahr mal ein bisschen proaktiver aufräumen werden. So, das zur Froster-Aktie. Und ich glaube, damit haben wir bei dem Unternehmen eigentlich alles gesagt, außer dass ihr ja gerne mal in den Kommentaren auch schreiben könnt, was eigentlich euer Lieblings-Froster-Gericht ist, wenn ihr sie denn ab und zu selber bei euch einsetzt. Ich finde ja dieses fertig geschnittene Kleinzeug immer ganz praktisch. Also wenn man dann wenn man dann eben Schnittlauch oder Basilikum oder auch mal Zwiebeln gleich in der ich mache mir keine Arbeit Packung hat, dann tiefgefroren reinschieben und bei Bedarf rausholen, ist auch eine ganz praktische Geschichte. Gibt es bei dir was du am liebsten isst, Matthias?
Die Gemüsemischung, die sind ja einfach toll. Toskana, Provence, weiß ich geil, was du da verschiedene Sachen immer mal nehme ich mir immer mal mit und ist schnell gemacht und ist gesund, schmeckt lecker.
Und dann sind wir angekommen beim zweiten Nebenwerteunternehmen, was wir in dieser Sendung auch noch beleuchten wollen. Da hat sich Matthias für die Mutares entschieden. Naja, und da ist so ein bisschen Licht wie Schatten. Also ich habe dann auch noch mal im alten Video nachgeguckt, wo wir darüber gesprochen haben und wo viele Sachen bei dem Unternehmen eigentlich ganz, ganz toll aussehen. Und ich dann auch so noch in dem Austausch mit Christian gefragt hatte nach dem Motto, gibt's da eigentlich irgendwelche Warnlampen, die angehen? Weil die Story klang wirklich super. Wie das Unternehmen vorgeht, dass es eben so, sagen wir mal, hässliche Entlein aufkauft und dann einfach die Geduld mitbringt, bis die vielleicht auch nicht so hübsch anzusehenden Enten oder Schwäne dann gewachsen sind und dann zu voller Pracht sich entwickelt haben. Aber irgendwas ist bei Mutares eben passiert und naja, also jetzt, das war eben auch nicht nur irgendwas, sondern es gab, im September war das, glaube ich, eine Leerverkäuferattacke auf Mutares, wo Gotham City Research etwas herausgegeben hat, die Aktie dann irgendwie im Bereich 28%, wir gucken uns das hier mal vielleicht am 6-Monats-Chart an, also hier erkennt man es ganz gut, Aktienstand war schon ein bisschen runtergegangen, das geht dann solchen Berichten in der Regel voraus, also stand bei 30 und ist dann mal eben auf 21 gedroppt, hat sich von dem her wieder ein bisschen berappelt, aber zur Erinnerung, also es geht hier um eine Beteiligungsfirma, die da schon auch ganz ordentlich aktiv ist, die mit einer Größe im Moment unterwegs ist, mit der Marktkapitalisierung von 552 Millionen Euro, aber eben auch mit einem Enterprise Value von 1,2 Milliarden. Das macht schon mal deutlich, also das, was sie an Marktkapitalisierung haben, haben sie ansonsten auch nochmal an Nettoschulden. Also von daher, das ist ein ganz ordentliches Schwungrad, was man da eben so macht. Und dann hat Matthias gesagt, ja, zu der Mutares kann er auch noch ein bisschen was sagen, weil er die auf einer Veranstaltung, ich glaube, es war das Eigenkapitalforum, weil er da einem Vortrag zugehört hat. Und wie soll ich sagen, es gehören ja auch Nachrichten dazu, die vielleicht mal nicht so zu Optimismus Anlass geben und die Dinge auch ein bisschen negativer sehen lassen. Und deswegen jetzt Matthias Schmidt zu seiner negativen Sicht auf die Mutares.
Also ich sag mal so, es sind ein paar Sachen, ein paar Dinge, wo ich sage, für mich sortiere ich so eine Aktie aus. Das heißt nicht, dass man unbedingt immer recht hat, aber ja, es hat sich halt bewährt, wenn solche Sachen kommen, solche kleinen Red Flags, wenn man die dann komplett weglässt, da können von 10 drei dann am Ende doch unberechtigt gewesen sein, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder wie Buffett sagt, never lose money. Und bei Mutares war das einer der Punkte, die Reaktion auf diese Shortseller-Attacke. Dass er nicht sofort kam, muss man verstehen. Die Shortseller-Attacke, die waren sehr gut informiert. Die haben die nämlich rausgehauen, als am 26. September war es ja, als die Truppe von Mutares auf dem Oktoberfest war. Also die waren im Prinzip im Bierzelt die ganze Truppe. Und dann kommt von Gotham City diese Geschichte mit also ich meine, man kann.
Aber dann spricht es schon mal für Sie, dass Sie in der Situation, wo Sie vielleicht auch alkoholmäßig leicht angeschossen waren, einfach mal ganz kurz den Schnabel gehalten haben.
Und das war natürlich dann so eine Geschichte. Aber dann kam am Freitag, war das dann, am 27. Ja, Freitag, genau, kam dann die längere Stellungnahme und es gab ja Gotham City hatte vorne drin als einen entscheidenden Punkt. Und zwar da ging es um im Bericht zum 30. Juni in der Konzernbilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Äquivalente. Und die haben nicht übereingestimmt mit dem verkürzten Zwischenabschluss zum 30.06. Also wenn Cash-Positionen irgendwo nicht übereinstimmen, dann gehen bei vielen sofort die Warnlampen los. Mutares hat das Ganze im Prinzip dahin das Ganze ein Übertragungsfehler, der im Prinzip nur noch bei der grafischen Aufbereitung irgendwie basiert ist, geschrieben, gesagt. So, Gossem war das der erste Punkt, den Sie oben genannt haben. Und bei Mudachis in der Stellungnahme kommen dann ewig lang Prosa und tolle Geschichten, was sie alles machen. Und ganz unten in der Meldung ist dann im Prinzip eigentlich dieser Punkt erwähnt. Und das ist immer ein Zeichen, wo ich vorsichtig wäre, weil wenn es wirklich so ein wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Es passiert jedem von uns, dass du mal irgendwo eine Übertragung machst und eine alte Zahl drin bleibt und so weiter. Das ist menschlich, das ist normal. So, aber dann kann ich das auch ganz offen kommunizieren und sagen, zack, das genau ist passiert, das ist dahin passiert. Und ich muss es nicht ans Ende einer kilometerlangen Meldung stellen, um wir wissen alle, wie Texte heute gelesen werden. Wer zum dritten Satz kommt, gehört schon zur Minderheit. Ja, das ist leider so. Die Aufnahme funktioniert, oder sagen wir, bei den ganzen Medienmengen, die produziert werden, viele gehen einfach nur noch drum, funktioniert Clickbait ja so wunderbar. Weil die meisten über die Überschriften nicht hinauskommen. Die lesen den Text meistens gar nicht mehr. Und genau die Wirkung erzielt man damit. Und deshalb wäre es, fände ich, besser gewesen und für mich ein positiveres Zeichen gewesen, wenn das Ganze da oben drin gestanden wäre. Der nächste Punkt ist, ich empfehle euch die Seite bundesanzeiger.de. Dort mal die Firmen checken. Dort werden nämlich regelmäßig die Shortseller-Bestände veröffentlicht. Und General Industrial Partners, das ist wohl diese Firma, die auch mit Gossem zusammenarbeitet, die hatte am 25. September, am Tag vorher, es zweimalig auf jeden Fall, die haben dann eine Short-Position berichtet und die haben am 6. Januar eine Meldung veröffentlicht, dass sie per 3. Januar die Short-Position nochmal einen Tick erhöht haben von, ich glaube, 1,08 auf 1,11%. Ist nicht übermäßig viel, aber sie haben sie nicht abgebaut seither. Das heißt, sie sind, denke ich, überzeugt von ihrer Arbeit und es ist immer die Gefahr im Raum, dass dort auch eine zweite Short-Attacke kommt. Und ein dritter Punkt noch, Mudachis ist ein Unternehmen, das vom Geschäftsmodell natürlich auch vom Kapitalmarkt ein Stück abhängig ist, vom Zugang zum Kapitalmarkt, zu Kapital. Und ich glaube, sie haben auch eine Anleihe draußen. Und das sind so Dinge, wenn sowas im Raum steht, wird das Ganze schwieriger. Und das kann durchaus auch mal dann für ein Geschäftsmodell schwieriger werden. Das ist der Grund für mich, warum ich sage, okay, es sind ein paar Punkte, wo ich sage, das reicht für mich, um sie auszusortieren und sagen, lass andere machen, ist nicht mein Fall. Es gibt so viele schöne Unternehmen. Ich sag, mit Froster hatten wir gerade so eine wunderbare Geschichte. Warum muss ich im Prinzip dann eine Mudachis mehr antun?
Ja, also wir von bestimmten Sachen, dass sowas dann immer mal kommen kann, gerade bei der Beteiligungsfirma. Das ist ja quasi systemimmanent, was bei Gotham City offenbar auch ein Teil war, ist, dass man das Geschäftsmodell kritisiert hat, also auch an den internen Beratungsgebühren, die man dann den Unternehmen, an denen man sich beteiligt, dass man sich da gestört hat, wo der Vorstand aber aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gesagt hat, naja, also wir machen das, wir kaufen uns da rein, aber in dem Moment, wo wir unsere Kompetenz dann eben auch bereitstellen, dann wollen wir dann eben auch Geld dafür haben. Und das ist ja bei anderen Unternehmensberatungen nicht anders. Im Gegensatz zu denen beteiligt sich Mudachis nur vorher daran, weil sie eben davon überzeugt sind, dass das, wofür sie dann Geld nehmen, auch noch einen Sinn für die Unternehmen, die sie dann beraten hat. Also von daher ist ja da eine ganz andere Form von Überzeugung auch mit dabei und der Erfolg der letzten Jahre spricht ja da auch eine Sprache. Aber die Warnsignale sind natürlich da. Bei mir ist es dann eben da so, dass ich jetzt sage, also normalerweise wäre das in der Tat eine Position, wo ich lieber nachkaufen würde, aber wo ich jetzt auch sage, naja, das kann sich im Zweifelsfall einfach auflösen. Die Aktie ist jetzt im Moment 35% im Minus. Das ist etwas, was nicht angenehm ist, aber im Bezug auf das Gesamtportfolio natürlich etwas, was sehr, sehr locker und entspannt zu verkraften ist. Vor dem Hintergrund bleibe ich da einfach ganz normal investiert, warte die nächsten Quartals- oder Halbjahresberichte auch ab und dann eben auch die Jahresberichte. Und dann kann man immer noch mal sehen, verwächst sich das so ein bisschen, und wenn es sich weiter verwächst, dann kann man da auch beispielsweise bei einer 30 oder im Teufelsfall auch bei einer 35 nochmal so nachkaufen. Oder wenn sich das Bild aufgrund der Berichterstattung und aufgrund auch der Einwürfe, die Matthias gebracht hat, zu einer etwas, naja, auch vorwärtsgewandteren, direkteren und nicht so verklausulierten Berichterstattung wandelt, dann kann man immer auch noch bei 25 Euro oder jetzt steht es ja bei 26,50 in dem Bereich sagen, dann stocke ich da eben nochmal auf. Aber im Moment drängt sich da nach allem, was man so hört und was man eben auch lesen kann, keine Aktion nach. Also es gibt noch so ein paar Sachen. Also es gab ein Börsenzeitungsinterview, aus dem ich bestimmte Sachen dann eben auch hier übernommen habe. Ansonsten ist noch zu sagen, dass die Mutares am 16. Januar erst wieder eine Übernahme abgeschlossen hat, nämlich der SMA Metalltechnik, wo man das in eine andere Gruppe rein integriert, die spezialisiert ist auf hochdichte Aluminiumrohre in der Automobilindustrie. Also Sachen, die dann ganz, ganz hohes Spezialthema, also zumindest für mich, darstellen. Und parallel dazu gab es im November auch noch eine Übernahme von VR Road Logistics. Und last but not least, am 23. Oktober war dann zu lesen, dass Voestalpine Buderus an Mutares verkauft hat. Und das ist eben auch ein Thema, was sich jetzt so gezeigt hat. Also die machen ihr Geschäft weiter, haben offensichtlich Schwächen zumindest mal Matthias im Reporting. Und ob sie eine Schwäche in der Governance wirklich auch haben, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Genau, werden wir schauen. Ich bin gespannt. Drück dir die Daumen. Wie gesagt, ich habe da bin bei sowas eher vorsichtiger.
Ja, das macht's ja dann auch aus. Und du hast ja auch an der Stelle ein, wie ich im privaten Bereich ja auch ein offensichtlich einigermaßen fokussiertes Depot. Das mache ich außerhalb von Echtgeld TV ja relativ ähnlich. Und hier ist es eben so, dass dieses Depot mit einigen Positionen belegt ist, die eben in verschiedene Gruppen strukturiert sind, eben unter anderem in die DAX Investments. So, und dann ist dieses Depot mit im Moment 289.000 Euro Volumen eben unterteilt in die DAX Investments, über die Christian und ich ja in der letzten Jahres eine Sendung gemacht haben, wo jetzt im Moment gerade so 22.300 liegen. Und mit dem heutigen Kauf auch nochmal die Nebenwerte aus Deutschland dann jetzt auf 7.200 Euro angestiegen sind. Und sicherlich auch einigermaßen zeitnah dann wieder mal einen Grund nachzuschauen. Ist eine DWS Group, die auf Basis der Daten und auch der Kapitalmarktentwicklung sich ganz brauchbar entwickelt hat, aber sicherlich noch nicht so gut, wie sie es eigentlich kann. Hornbach ist da noch mit bei, eine Hugo Boss, die wir ja schon zweimal gekauft haben, aber beim dritten Kauf eben auch gesagt haben, da möchte ich ganz gerne abwarten und möchte von dem Unternehmen erstmal wieder sehen, dass es aufwärts geht. Ansonsten gibt's die Europa-Komponente, es gibt USA und Kanada, es gibt die Sonderposition, wo ich ganz gerne immer separat drauf gucke, auf die 3M und die Solventum, die ja in irgendeiner Form mal eine zusammenhängende Position waren und die sich jetzt eben sogar noch mal besser darstellen, als es hier in dieser Darstellung geschieht. Denn hier kommen ja noch die 175 Euro dazu. Also ist das eine 1.600 Euro Position, die dann entsprechend auch ein bisschen stärker von der Performance aussieht. Und so weiter und so fort. So geht's hier im Grunde genommen dann weiter. Und bei den Holdings haben wir beim letzten Mal ein bisschen aufgestockt mit Itai Mobiliare. Da sind jetzt 7.000 Euro drin. Das ist übrigens eine andere Position, wo es mich schon ein Stück weit ärgert, dass ich da beispielsweise kein Update mit Christian vorher hatte, weil nochmal bei einer LVMH ein bisschen nachzulegen, das hat eben Ende des letzten Jahres auch so ein bisschen gekitzelt, aber da dachte ich dann auch nicht daran, dass Richemont mit so guten Zahlen kommen würde, die dann auch bei LVMH dazu geführt haben, dass die Aktie so steigt. Das soll es aber ansonsten für dieses Dienstags Update, an dem ja dieses Video und auch der dazugehörige Podcast erscheint, gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen, was wir hier besprochen haben. Also einmal den Depot-Liebling von vielen von euch, die Danaher-Aktie, dann das kleine Update zu 2G Energy. Darüber hinaus dann noch Froster, der Zukauf, und bei Mutares einfach das Halten. Und wir freuen uns. Ich freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video. Vielleicht auch, in welchen Gruppen ihr euch einen Schwerpunkt wünschen würdet als nächstes. Im Februar geht es ja dann auch wieder weiter. Und wir gucken jetzt mal noch, ob wir euch am kommenden Freitag eventuell nochmal mit einem zusätzlichen Thema versorgen, was viele von euch auch interessiert. Oder ob Matthias jetzt erstmal sagt, ah ja, 2 Echtgeldfolgen reichen ja erstmal. Lasst euch überraschen, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.
Tschüss.